Dieser Podcast wird unterstützt von Allianz.
Ich bin Lisa Breit und das ist Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Künstliche Intelligenz hat in den letzten Monaten ja wahnsinnige Sprünge gemacht. Sie kann nicht mehr nur sortieren oder analysieren, sondern sie generiert sogar Texte, komponiert Musikstücke oder malt sogar Bilder. Und sie kann sogar als Liebespartnerin oder Liebespartner dienen, wie wir auch in einer der letzten Folgen von Edition Zukunft gehört haben. Die einen fürchten, künstliche Intelligenz könnte uns irgendwann übertrumpfen, also besser werden als wir, uns die Arbeit abnehmen und intelligenter werden und sogar eine echte Gefahr für uns darstellen. Und die anderen sagen, wir könnten auch von ihr profitieren, wenn wir sie rechtzeitig in geregelte Bahnen lenken. Eine davon ist Miriam Meckel, die in der heutigen Podcast-Folge zu Gast ist. Sie ist eine renommierte Professorin für Kommunikationsmanagement und hat gemeinsam mit der Sozialwissenschaftlerin Lea Steinacker ein Buch geschrieben. Alles überall auf einmal, wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können. Das Buch ist kürzlich im Rowohlt Verlag erschienen. Guten Tag, Frau Meckel, ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Sie haben ja ein sehr umfangreiches Buch über künstliche Intelligenz geschrieben und die kann ja viel mehr als je zuvor. Also sie schreibt eigene Texte, entwirft Bilder und komponiert sogar Musikstücke. Können Sie zunächst erklären, wie diese Programme funktionieren, also beispielsweise ChatGPT oder OpenAI?
Also ChatGPT ist ja sozusagen die Anwendung, die der Tech-Konzern OpenAI am 30. November 2022 in den Markt gebracht hat und basiert, wie die meisten Anwendungen der generativen KI, eben auf einem Large Language Model, einem großen Sprachmodell. Und was dieses Tool, dieses Werkzeug kann, ich versuche das mal ganz einfach zu beschreiben, ist so ein bisschen so, als könnten wir uns vorstellen, die gesamte Erdoberfläche wäre mit einem Scrabble-Spiel oder einem Kreuzworträtsel überzogen. Und jeder einzelne Buchstabe wird von der KI ausgewertet in der Beziehung, die er zu anderen Buchstaben in diesem Scrabble-Spiel oder diesem Kreuzworträtsel hat. Und dann kann die KI im Grunde diese unfassbaren Milliarden von Worten in den Kreuzworträtseln immer wieder neu ordnen, dass es meistens jedenfalls Sinn ergibt. Das ist sozusagen das, was die KI kann. Wenn man das ein bisschen technischer ausdrückt, dann ist das ein sogenanntes Transformer-Modell, auf dem diese Anwendungen beruhen und diese Modelle berechnen mit einer unfassbaren statistischen Effizienz die Wortwahrscheinlichkeiten und damit die Wortreihenfolgen, die dann eben in der Regel sinnvolle Texte ergeben. Ohne dass sie irgendetwas verstehen von dem, was sie tun oder von den Texten, die sie produzieren, ergeben diese Texte für uns Sinn, weil die Beziehungen der Worte untereinander eben in menschlicher Sprache in einer bestimmten Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit vorkommt und das repliziert die KI und setzt es immer wieder neu zusammen.
Also man kann auch sagen, sie lernen einfach, uns wahnsinnig gut zu imitieren.
Ja, das ist eine riesige Simulationsmaschine menschlicher Kreativität oder menschlicher Sprachfähigkeit oder Intelligenz.
Und wenn wir jetzt vielleicht auf die Bilder gehen, es gibt ja auch schon zahlreiche Bilder, die extrem realistisch, extrem echt ausschauen oder wahnsinnig schön gemalt. Vielleicht können Sie das auch noch kurz erklären.
Naja, das ist ein ähnliches Prinzip. Auch da lernt die künstliche Intelligenz in ihren Anwendungen aus all dem, was an Bildmaterial im Internet vorhanden ist und ausgewertet werden kann und kann das eben auch zu neuen Bildschöpfungen zusammenbauen, die dann tatsächlich nach den Wahrscheinlichkeitsprinzipien, wie beispielsweise Menschen in diesen Bildern aussehen, wie Farbkonstellationen, Landschaften in unseren realen Bildern aussehen, wie das dann auch in einem neu geschaffenen KI-Bild aussehen müsste. Und wir haben ja eine Menge an Beispielen jetzt inzwischen gesehen, wenn wir mal an das Bild denken, das den Papst in dieser Markenjacke, dieser Daunenjacke, dieser weißen zeigt, das ist schon ein Bild, da muss man ganz oft hingucken und es ist nicht sicher, dass man erkennt, dass das durch künstliche Intelligenz generiert ist.
Mhm. Ein bisschen, wo es manchmal auffällt, sind ja die Hände. Da ist die KI noch nicht ganz so gut drin, aber darüber sprechen wir vielleicht später auch noch.
Hände, Ohren, alles, was kleinteilig ist, ist eben, und was nicht im Zentrum des Bildes steht, wird dann tatsächlich durch die KI, weil die Datenlage da eine andere ist, nicht so gut imitiert. Also wenn man einen Anhaltspunkt haben möchte, ob man ein Bild erkennt, dann sind das kleinteilige Gliedmaßen oder Text. Also wir haben ganz oft Bilder, wo Cappies mit Textaufdruck sind und dieser Textaufdruck gibt überhaupt keinen Sinn. Und das deutet eben auch darauf hin, dass das ein KI-generiertes Bild ist.
Alles klar, ja, das sind gute Hinweise, auch wenn man im Internet unterwegs ist, dass man dann so ein bisschen sagen kann, welche Information kann ich glauben und welche nicht. Ja, ich würde jetzt gerne über die Implikationen sprechen, also über die Folgen dieser neuen Entwicklungen sozusagen. Da gibt es ja wirklich einige, weil sich ja wirklich viel getan hat in den letzten Monaten. Und es geht ja auch sehr viel in Ihrem Buch genau darum eigentlich. Wo liegen die Chancen, wo liegen die Risiken? Also vielleicht mal zuerst zum Schlechten. Was sind denn die Gefahren dieser generativen KI? Also wo schlägt sie sozusagen am härtesten auf?
Ich denke, das sind zwei Themen, die im Moment ja auch sehr intensiv in der Diskussion sind. Das eine ist die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Was bedeutet diese Art von künstlicher Intelligenz für unsere Jobs? Und das zweite ist natürlich das Thema der Desinformation, was in einem Jahr 2024, in dem mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung zur Wahl geht, wir also mehr als 80 Wahlen weltweit haben, ist das natürlich ein wichtiges Thema. Und wenn wir damit mal einsteigen, dann kann man eine ganze Reihe von auch aktuellen Beispielen ja nehmen, die zeigen, was da gerade passiert. Ich nehme mal ein Beispiel aus den USA. Wir hatten jetzt im Vorwahlkampf vor dem sogenannten Super Tuesday in New Hampshire, im Bundesstaat New Hampshire, das Beispiel, dass dort ein sogenannter Robocall, also ein automatisierter Anruf, landesweit ausgebreitet worden ist mit der Stimme Joe Bidens, der seine eigenen Anhänger aufgefordert hat, nicht zur Wahl zu gehen. Mit der Begründung, wählen hilft Donald Trump. Und das ist natürlich absolut falsch und es ist kontraproduktiv und es ist sozusagen konkrete Desinformation, die die Demokraten, Anhängerinnen und Anhänger der Demokraten von der Wahl abhalten sollte. Diese Stimme Joe Bidens war nicht Joe Biden, sondern das war eine KI-generierte Stimme. Wenn man sich im Internet das anhört, das gibt es noch, das hört sich wirklich echt an. Und das ist natürlich eine Täuschung, die interessanterweise dann zurückverfolgt werden konnte auf zwei Firmen in Texas und die Federal Communications Commission, die Aufsichtsbehörde für die politische Kommunikation, hat sofort gesagt, das ist illegal und das ist strafbewehrt. Man darf nicht einfach die Stimme einer lebenden Person, schon gar nicht die des amerikanischen Präsidenten, imitieren, um damit Fehlinformationen in die Welt zu bringen und Menschen davon abzuhalten, wählen zu gehen. Das ist ein so ein Beispiel von wirklich leider sehr vielen, die wir haben, wo man sieht, was man mit generativer KI machen kann. Man kann Bilder fälschen, Stimmen täuschend echt fälschen, Videos produzieren. Man kann ganze Menschen sich ausdenken. Die deutsche Partei AfD, die Alternative für Deutschland, hat im Wahlkreis Göppingen mit einer Frau geworben, Dr. Stefanie Müller, mit einem Bild von dieser Frau, die erklärt, warum sie die AfD wählt. Diese Frau gibt es nicht. Es gibt diesen Menschen nicht. Das Bild ist KI-generiert und das hat die AfD gemacht mit der Begründung, ja, könnte ja so sein. Und im Moment ist es nicht mal verboten, das so zu tun.
Ja, spannend. Also da kann man, glaube ich, echt viel Missbrauch auch betreiben und tatsächlich Einflussnahme nehmen in Wirklichkeit, oder?
Ja, es ist natürlich schwer rauszufinden und wirklich zu beweisen in einem kausalen Zusammenhang, ob eine Fehlinformation, also ein KI-generiertes Bild über einen Menschen, den es gar nicht gibt, der eine Partei wählen will, ob das dann wirklich dazu führt, dass Menschen das glauben. Da haben wir lange in der Sozialforschung versucht, diese Beziehung herzustellen. Das ist nicht so einfach. Aber vielleicht ist es auch eher umgekehrt, die Logik, die uns Sorgen machen sollte. Wenn immer mehr solcher Informationen, solcher Bilder, solcher politischen Kommunikationsstrategien in der Öffentlichkeit auftauchen, dann haben wir irgendwann die Situation, dass die Wahrheit zu einer Grauzone wird. Dass es nicht mehr klar ist, was ein Fakt und was eine Fiktion ist, was eine Lüge oder eine Wahrheit ist. Und ich glaube schon, dass wir für unsere Gesellschaft, gerade für eine demokratische Gesellschaft, das Konzept der Wahrheit brauchen. Also das, worauf wir uns einigen können, dass es real ist. Und wenn das verschwimmt, weil derjenige, der am besten mit KI umgehen kann, die größte Reichweite auf Social Media hat und am lautesten brüllt, wenn das derjenige ist, der sozusagen dann die gefakte Wahrheit für sich pachten kann, dann geraten wir in eine andere Gesellschaft. Und das ist wirklich dann gefährlich für eine Demokratie. Und ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die wir im Blick haben müssen und wo ja zum Glück jetzt doch die Europäische Union mit ihrer ersten KI-Regulierung, dem EU-AI-Act, etwas vorgelegt hat, was ab dem nächsten Jahr, wenn dieser AI-Act dann gültig ist, tatsächlich dann das auch ungesetzlich macht. Also verlangt, dass man solche Deepfakes, solche Fälschungen auf Basis von KI, dass man die kennzeichnen muss.
Das ist so ein Punkt dieses großen Gesetzes, der ja auch noch mehr Bereiche beinhaltet. Ich glaube, es ist ja so, dass dieses neue Gesetz KI-Anwendungen einstuft, je nachdem, wie riskant sie möglicherweise für die Gesellschaft sind. Was wären denn so andere Bereiche, die da geregelt sind?
Also was zum Beispiel dieses Gesetz explizit ausschließt und für nicht möglich erklärt, sind sogenannte Social Credit Scoring Systeme. Das sind Systeme, nach denen Bürgerinnen und Bürgern sozusagen Punkte zugewiesen werden, je nachdem, wie wohl sie sich verhalten oder wie schlecht sie sich verhalten. Wenn ich mich also politisch korrekt verhalte, dann kriege ich Punkte, die es mir möglich machen, meine Kinder auf eine gute Schule zu schicken, mit dem Flugzeug zu fliegen und all solche Dinge. Wenn ich mich nicht so gut verhalte, dann darf ich das alles nicht. Das Vorbild gibt es in China, nicht flächendeckend, aber in einigen Teilen Chinas, wo man damit experimentiert, mit einem solchen Credit Scoring System, und das hat die EU ganz konkret ausgeschlossen. Das beruht natürlich auch alles auf KI-Technologie, beispielsweise auf der Gesichtserkennung, auf der öffentlichen Überwachung. Das möchte die EU für unsere Region nicht, und ich denke, das ist auch eine sehr richtige Entscheidung. An vielen anderen Stellen ist natürlich wie oft in Gesetzen dann auch gewisser Interpretationsspielraum. Und wenn wir über die Deepfakes, die Desinformation noch mal kurz sprechen wollen, dann ist da die Vorschrift, dass alle das kennzeichnen sollen, natürlich erstmal die moralische Anfrage, ob das alle dann tatsächlich tun und welcher Missbrauch damit trotzdem stattfinden kann, das ist dann nochmal eine andere Frage.
Ja, die Frage wird wahrscheinlich auch sein, wie so eine Kennzeichnung aussehen kann, also wie die Entwickler das umsetzen werden, oder?
Ja, es gibt da natürlich einige Entwicklungen, die es möglich machen, solche Bilder erkenntlich zu machen, technologisch erkenntlich zu machen. Man kann das auf verschiedenen Methoden eines sogenannten digitalen Wasserzeichens aufbauen. Das Problem ist, dass so die ersten Varianten dieses Wasserzeichens halt relativ einfach zu eliminieren waren. Das heißt, wenn in einem Teil des Bildes ein solches Wasserzeichen ist, dann beschneide ich das digitale Bild und dann ist das Wasserzeichen weg. Und das hilft natürlich dann nicht. Jetzt hat man inzwischen Wasserzeichen entwickelt, die man eher an den Metadaten der Bilder andockt, also an den Metainformationen über das Bild findet sich so etwas, lässt sich aber auch relativ schnell technisch entfernen. Oder es gibt eben beispielsweise kryptografische Wasserzeichen, die tatsächlich dann möglicherweise auch noch auf der Blockchain verankert so angelegt sind, dass sie nicht veränderbar sind. Das geht eher in eine Richtung, die wirklich nützlich sein könnte. Aber ich glaube, was wir mindestens so brauchen wie die Regulatorik oder die gesetzlichen Vorgaben, ist ein Bewusstsein, dass alle Menschen dafür entwickeln müssen, dass Bilder nicht zwangsläufig die Realität widerspiegeln. Und wir haben immer natürlich Fälschungen und Manipulationen gehabt. Das gab es durch Photoshop schon, bevor KI auf dem Markt war. Und Lenin hat schon politische Gegner, Trotzki zum Beispiel, aus Fotos rausretuschieren lassen, nachdem er in Ungnade gefallen war. Also diese Bemühung um Manipulation ist etwas zutiefst Menschliches. Aber früher war das so, dass einzelne Bilder in Tagesarbeit manipuliert werden konnten. Heute können sie auf Knopfdruck in 3 Sekunden ein Bild produzieren, in verschiedenen Varianten, das täuschend echt aussieht und ins Internet stellen. Und diese Beschleunigung und diese Reichweite von Desinformation ist etwas, was dann doch dem Problem ein etwas anderes Setting oder eine etwas andere Dimension und Qualität gibt.
Wie versuchen denn andere Länder oder sagen wir andere Kontinente, dem Einhalt zu gebieten? Weil wir haben ja jetzt schon über den AI Act der EU, also das neue KI-Gesetz der EU gesprochen. Wie geht denn Amerika beispielsweise, wir haben ja auch jetzt viele Beispiele aus Amerika besprochen, dagegen vor?
Ich war im vergangenen November plötzlich dann doch sehr überrascht, wie schnell die USA mit einer Exekutivverfügung des amerikanischen Präsidenten dann nach vorne geprescht sind. Das war in der ersten Novemberwoche, die man rückblickend, glaube ich, als die weltweite Regulierungswoche für künstliche Intelligenz bezeichnen könnte, weil die Vereinten Nationen eine Initiative ins Leben gerufen haben, weil der britische Premierminister einen KI-Sicherheitsgipfel in Großbritannien gemacht hat, in Bletchley Park. Die EU hat an ihrer Richtlinie, an ihrem KI-Gesetz gearbeitet. Und der amerikanische Präsident hat eine Exekutivverordnung rausgegeben. Und die sagt sehr genau, was jetzt in verschiedenen Bereichen gemacht werden muss, wie die Regulierung entwickelt werden muss. Und ich war darüber eigentlich sehr positiv überrascht, weil ich tatsächlich glaube, dass in manchen Bereichen hier Regulierung möglich ist. Desinformation ist ein so ein Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Was mir an der amerikanischen Regulierungsinitiative gut gefällt, ist, dass sie nach Sektoren unterscheidet. Und das macht die EU so nicht. Heißt, die EU definiert grundsätzlich die Gefährdung von bestimmten KI-Anwendungen, wie wir es eben besprochen haben. Und die Amerikaner sagen, na, es ist schon ein Unterschied, ob ich eine künstliche Intelligenz in ihren Tools verwende, um beispielsweise meinen Workflow, meinen Arbeitsprozess zu optimieren, oder ob ich sie verwende, um eine Diagnose, eine medizinische Diagnose zu einer tödlichen Krankheit zu erstellen oder eine Kreditwürdigkeit einer Person auszurechnen. Das sind sehr unterschiedliche Anwendungsfälle und diese unterschiedlichen Anwendungsfälle verlangen unterschiedliche Sicherheitsrahmenbedingungen. Das nennt man sektorale Regulierung und das machen die USA sehr konsequent und ich glaube, das ist eigentlich ein guter Ansatz, weil tatsächlich es ja nicht darum geht, dass man die Technologie für gefährlich oder ungefährlich hält, sondern Technologie wird immer angewendet von Menschen. Und diese Anwendungsfelder und Anwendungsbereiche, die haben eine sehr unterschiedliche Gefährdungsdimension für uns Menschen. Und das muss man eben regulieren. Und damit haben die USA jetzt im letzten Jahr angefangen und wollen das jetzt relativ konsequent umsetzen.
Also quasi, da werden auch Zweck und Auswirkungen ein bisschen stärker mit einbezogen, könnte man sagen.
Genau. Mhm. Ja, das kann man so sagen.
Etwas, was Sie vorher noch gesagt haben, was mich sehr interessiert, nämlich als ich Sie nach den größten Gefahren gefragt habe, haben Sie erstens das Problem der Deepfakes gesagt und zweitens haben Sie gesagt, KI könnte gewisse Arbeiten bedrohen, gewisse Jobs bedrohen. Da würde ich jetzt gerne mehr dazu wissen.
Naja, wir haben ja dazu schon doch eine relativ intensive gesellschaftliche Diskussion jetzt seit einigen Monaten. Mit dem Angstfaktor, dass künstliche Intelligenz ganze Berufsgruppen überflüssig machen kann. Und ich würde an der Stelle mal erst ein bisschen die Bremse ziehen und sagen, ich glaube, das ist sehr früh, eine solche Prognose auszusprechen. Und wir haben aus der historischen Entwicklung unserer Gesellschaft und unseres Arbeitsmarktes, in die ja immer wieder neue Technologien eingegriffen haben, da haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass natürlich Berufsfelder sich verändern, dass manchmal auch einzelne Berufe über einen bestimmten Zeitraum hinweg verringert werden und dann irgendwann vielleicht wegfallen, dass aber auf der anderen Seite eben ganz viele neue Berufe entstehen und neue Arbeitsplätze entstehen. Historisch betrachtet haben wir durch neue Technologien ein Plus an Arbeitsplätzen und keinen Verlust an Arbeitsplätzen. Nun muss man natürlich berücksichtigen, dass diese künstliche Intelligenz, die generative künstliche Intelligenz jetzt doch ein paar andere Sachen kann, als wir das bisher gedacht haben. Und wir haben ja in den letzten 20 Jahren eigentlich immer darüber diskutiert, dass wir bald alle Lkw-Fahrerinnen und Fahrer zu Programmiererinnen und Programmierern umschulen müssen, weil wir ja selbst fahrende Lkw haben und deshalb brauchen wir diese Menschen nicht. Ich weiß nicht, ob Sie viele selbstfahrende Lkw kennen, ich nicht, weil es dann doch deutlich komplizierter ist mit den selbstfahrenden Autos, als wir dachten. Und insofern ist es eben nicht der Bereich der sogenannten Blue-Collar-Work, also der Blaumann-Arbeit, der Handwerkerinnen und Handwerker, die zunächst betroffen sind, sondern es sind jetzt die White-Collar-Worker betroffen. Es sind die Wissens- und Geistesarbeiterinnen und Arbeiter betroffen, Juristinnen, Controller, Financial Advisor, Analysts, also alle Leute, die sehr viel mit Texten, mit Zahlen arbeiten, sind relativ oben auf der Liste der Berufe, die sich weitgehend ändern werden. Und trotzdem würde ich sagen, es muss nicht immer darum gehen, dass ein Beruf an sich wegfällt, sondern was wir aus den ersten Forschungsschritten in der Anwendung dieser künstlichen Intelligenz lernen, ist, es werden einzelne Arbeitsschritte sich verändern. Also bei einer Juristin beispielsweise wird die Arbeit mit Texten eine ganz andere werden. Zurückliegende Fälle in der Zusammenfassung, in der Auswertung, Vergleiche dazwischen, Textanalytik, Fallanalytik, das wird alles mit KI möglich sein. Und trotzdem werden wir menschliche Juristinnen und Juristen brauchen, die sich diese Daten dann angucken, die KI produziert hat, und dann Abwägungen nehmen und anwenden, um Fälle zu entscheiden. Und insofern glaube ich, es wird eine riesige Veränderung des Arbeitsmarkts geben. Aber wenn wir klug sind, wird unsere Arbeit an vielen Stellen schöner werden und gegebenenfalls werden wir Produktivitätswachstum erleben können, ohne dass wir immer mehr arbeiten müssen. Und das wäre ja mal eine durchaus schöne Perspektive.
Ja, da sind wir schon eigentlich sehr bei den Chancen. Jetzt möchte ich eine kurze Werbepause einläuten und nach dieser Werbepause werden wir dann mehr dazu sprechen, wie vielleicht KI künftig eine Art persönlicher Assistent sein könnte, der für uns Reisen bucht oder uns auf LinkedIn gut dastehen lässt. Wir hören uns dann wieder nach der Werbepause. Bis gleich.
Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Mit der privaten Gesundheitsversicherung der Allianz. Bereit fürs Leben. Allianz.
Frau Meckel, bevor wir jetzt zu den persönlichen Assistenten, den KIs, kommen, möchte ich Ihnen noch kurz eine Frage stellen, die auch sehr oft diskutiert wird im Zusammenhang mit der KI, nämlich KI sei vorurteilsbehaftet. Und das sei zum Beispiel gerade in Bewerbungsverfahren ein Problem, wenn die KI zum Beispiel der Meinung ist, dass Frauen sich nicht für einen Job als Programmiererin oder als Richterin eignen, weil sie eben mit Daten gefüttert wurde, die das Gegenteil zeigen, eben, dass Männer vor allem diesen Job machen. Wie sehen Sie dieses Problem?
Ich könnte jetzt erstmal ein bisschen provokativ sagen, die KI hat eigentlich keine Vorurteile, weil sie kann nicht mal Urteile fällen, deshalb kann sie auch keine Vorurteile haben, sondern die Vorurteile haben wir Menschen. Und die haben wir ja auch ausgelebt. Und deshalb gibt es sehr viele empirische Daten über Arbeitsmarkt und andere Bereiche unserer Gesellschaft, wo beispielsweise ein Gender Gap ist, also wo Frauen schlechter dastehen als Männer. Wo beispielsweise dunkelhäutige Menschen schlechter dastehen als weiße Menschen. Und das sind Dinge, die wir in der KI mindestens mal repliziert finden, also wiederfinden können. Manchmal finden wir sie auch verstärkt. Und das liegt daran, dass die KI in ihren Tools, ChatGPT, Bildgeneratoren etc., trainiert wird auf zurückliegenden Daten, auf historischen Daten, die eben diese menschlichen Vorurteile ja widerspiegeln und in sich tragen. Und dann lernt die KI aus diesen Daten genau diese Verzerrungen, die wir heute in der Gesellschaft so eigentlich nicht mehr wollen und zumindest zum Teil auch nicht mehr haben. Das ist ein ziemlich schwieriges Problem, weil wir zum Teil ja gar nicht wissen, mit welchen Daten KIs trainiert worden sind. Also OpenAI hat sich bislang nicht dazu geäußert, wie ChatGPT eigentlich trainiert worden ist. Und wir können das nur vermuten aus manchen Dingen, die das Tool produziert, aber wir wissen es nicht genau. Für die Zukunft wird man einmal schauen müssen, dass wir wirklich gute Daten haben. Das heißt, dass Daten so aufbereitet sind, dass sie die reale Situation widerspiegeln. Und zum anderen wird man vielleicht auch mit synthetischen Daten arbeiten. Das tun manche schon. Das sind Daten, die gar nicht aus der Realität entstanden sind, sondern die sozusagen bestimmte blinde Flecke, bestimmte Lücken in der Repräsentativität von Datensätzen ausgleichen, um sie der jetzigen Realität anzugleichen. Und das sind halt alles Möglichkeiten, die aber auch schiefgehen können. Wir haben neulich ein Beispiel gehabt, da hat das neue Google-Modell Gemini Bilder eines Papstes generiert. Und da hatten wir eine indische Frau und einen schwarzen Papst als Ergebnis. Ich meine, das ist ganz wunderbar. Ich fände es toll, wenn wir das hätten. Aber das ist halt nicht der Fall bislang. Und die katholische Kirche hat bislang auch nicht hingewiesen darauf, dass sie beabsichtigt, diese Tür zu öffnen. Und der vielleicht noch schwerwiegendere Fall war, dass das System gefragt worden ist, Gemini gefragt worden ist, doch bitte mal Bilder von Wehrmachtssoldaten zu produzieren. Und dann hatten wir eine Asiatin in einer Wehrmachtsuniform, einer deutschen Wehrmachtsuniform. Und wir hatten weder Frauen noch Asiatinnen in der deutschen Wehrmacht. Und das sind halt dann Geschichtsverzerrungen. Das heißt, die Schwierigkeit, die eigentlich hier in dem Thema liegt, ist, dass wir ja in unserer Gesellschaft ohne KI auch schon nicht genau wissen, wie wir eigentlich die Repräsentativität und Fairness hinkriegen, ne? Und wie wir uns einigen auf ein Realitätsbild. Das in der KI wiederzuspiegeln, wenn wir es schon selbst nicht wissen, ist wirklich schwierig. Und wir sehen, dass so Eingriffe, wie Google es bei Gemini versucht hat, eben dann auch nicht unbedingt funktionieren. Man muss einfach im Blick haben, dass das immer wieder passiert. Wenn ich habe das ausprobiert, auch fürs Buch haben wir es ausprobiert. Wir haben Midjourney, ein Bildgenerierungstool, gefragt, gib uns 4 Bilder in Englisch, weil das genderneutral ist, geschlechtsneutral ist. Gib uns 4 Bilder eines CEOs einer großen Company. 4 Männer sehen alle ziemlich gleich aus. Gib uns 4 Bilder des CEOs einer kleinen Company. 4 Männer sehen alle gleich aus. Alle weiß, also keine Diversität. Gib uns 4 Bilder von Führungskräften eines Startups. 4 Männer, bisschen jünger, alle weiß, sehen alle gleich. Das kann man endlos so durchdeklinieren, als ob es gar keine Frauen in dieser Welt gäbe. Und das ist natürlich etwas, was nur allein auf das Geschlechterthema bezogen schon ein Problem ist und was man auf jeden Fall mal kennen muss. Und dann müssen wir es irgendwann auch datentechnisch mal lösen, weil sonst verstärkt sich das Problem ja auf Dauer mit der Nutzung von KI-generierten Daten auch immer weiter.
Sie haben ja überhaupt einige Bilder für Ihr Buch erstellt. Welches hat Sie denn am allermeisten überrascht?
Ich glaube, das, was uns am meisten belustigt hat, kann ich sagen, und das gehört gerade zu dem Thema, was wir besprochen haben. Wir haben nämlich irgendwann überlegt, was können wir der KI für Hinweise geben? Wie können wir sie sozusagen anstupsen, dass sie mal auf die Idee kommt, dass auch eine Frau einen bestimmten Beruf haben könnte? Und dann haben wir unter anderem gefragt nach 4 Führungskräften im medizinischen Fachbereich der Gynäkologie. 4 Männer mit Kitteln, keine Frau. Und dann haben wir gefragt, gib uns das Bild einer Führungskraft einer Tamponfirma. Und dann kam ein glatzköpfiger Mann, der breitbeinig in einem fast thronartigen Stuhl sitzt, umgeben von pinken Tampons, die alle ungefähr Raketengröße haben. Und da bei dem Foto haben wir wirklich sehr, sehr, sehr lange und sehr laut lachen müssen, weil also man kann die KI nicht dahin nudgen, anstupsen, dass sie mal auch Frauen berücksichtigt für solche Posten. Das gelingt offenkundig nicht. Und das Zweite ist, dass diese Tampons halt ein sehr guter Beweis dafür sind, dass KI kein Realitätsvermögen, keine Vorstellungskraft hat und nicht weiß, was sie tut. Wir geben Befehle und die KI rechnet etwas aus, ohne jeden Sinn damit zu verbinden.
Ist auch wieder eigentlich ein bisschen beruhigend hinsichtlich der Macht, die solche Tools haben, oder dass das eigentlich auch ein bisschen begrenzt ist, was sie irgendwie verstehen und tun und begreifen können, oder?
Ja, ich finde schon. Und mir ist das wirklich immer sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die KI nichts von unserer Welt oder unseren Texten oder so versteht, sondern dass sie hochleistungsfähig statistische Wahrscheinlichkeiten für Wortfolgen ausrechnet, weil das entzaubert etwas. Und das Zweite ist natürlich, wenn wir so eine Debatte uns vor Augen führen, die ich wirklich absurd finde, dass künstliche Intelligenz jetzt bald über uns hinaus wächst, intelligenter wird als wir Menschen und uns dann sozusagen ausrotten wird. Da denke ich immer, Leute, habt ihr keine anderen Probleme? Weil es gibt doch genug Probleme, wir reden ja gerade über einige, die wir jetzt lösen müssen, um diese technologischen Instrumente für Gutes einsetzen zu können. Und da müssen wir jetzt nicht uns in einer absurden Diskussion über die Ausrottung der Menschheit durch KI hingeben. Das ist wirklich ein Ablenkungsmanöver und es führt nicht zu irgendeiner guten Lösung oder irgendeiner guten Haltung.
Also über das sollte man jetzt reden. Ich habe da übrigens auch ein sehr lustiges Beispiel. Und zwar habe ich unlängst mit einem Kollegen ein KI-Quiz erstellt. Das ist auch auf unserer Seite zu finden. Da muss man erkennen, ob ein Bild echt ist oder von KI generiert. Und das war zu Ostern und ich habe dann Ostereiersuchende Kinder generieren lassen. Und es war auf jedem Bild waren hunderte, was heißt hunderte, es waren abertausende Ostereier da abgebildet. Und also das hat mich auch sehr zum Lachen gebracht. Also diese Kinder sind auf diesen Bildern fast untergegangen in Ostereiern. Also
es ist wahrscheinlich der Traum für jedes Kind, aber es ist trotzdem unrealistisch.
Absolut. Also das hat uns auch sehr zum Lachen gebracht auf jeden Fall. Und vielleicht jetzt haben wir, glaube ich, schon sehr ausführlich über die Gefahren gesprochen und wie man sie auch regulieren oder in den Griff bringen müsste. Vielleicht kurz zu den Potenzialen. Sie haben jetzt vorher schon gesagt, die KI könnte auch eine Art Assistentin sein in unserem Beruf, aber ja, glaube ich, auch privat, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Und zwar schreiben Sie von so einer Art personalisierten Assistenten. Und da würde ich jetzt gern mehr drüber erfahren. Was ist denn vorstellbar, dass die KI künftig für uns übernimmt?
Zum einen, glaube ich, können wir jetzt schon mit dem, was wir an KI-Tools zur Verfügung haben, schauen, dass wir unsere Arbeitsprozesse wirklich angenehmer, effizienter und auch schneller machen. Ich gebe mal ein Beispiel, was wir in meinem eigenen Unternehmen, der Ada Learning, es ist ein Unternehmen, das anderen Unternehmen und Organisationen bei der Personalentwicklung und technologischen Weiterbildung hilft. Was wir machen, ist, dass wir jedes Meeting, jedes virtuelle Meeting, davon gibt es sehr viele, mit KI aufzeichnen lassen, transkribieren lassen, zusammenfassen lassen. Wir lassen daraus Bullet Points erstellen, Aufgaben zuweisen denjenigen, die das dann zu erledigen haben und das per E-Mail jeweils oder per Slack rausschicken. Und das heißt, da haben wir früher 1-2 Leute gehabt, die damit Stunden beschäftigt waren für jedes Meeting. Und das geht jetzt in vielleicht 3 Minuten alles zusammen. Also das ist enorm, was man da gewinnen kann. Und vor allem sind es ja Arbeiten, die Menschen auch nicht so gerne machen. Ja, wer führt gerne Protokoll? Das ist eigentlich eine nervige Arbeit. Alle liegen immer unterm Tisch, wenn danach gefragt wird, wer macht es denn heute? Und das kann die KI jetzt machen. Und das ist ein sehr konkretes Beispiel, wie wir unsere Arbeitsprozesse jetzt schon verbessern können. Aber jetzt, der Zustand wird auf Dauer nicht so bleiben, sondern was wir jetzt sehen in ersten Ausläufern, ist die Entwicklung von Large Language Models, von großen Sprachmodellen zu Large Action Models, zu großen Handlungsmodellen. Und diese Large Action Models sind darauf ausgerichtet, dass sie nicht nur einzelne Dinge wie Transkription, Übersetzung und so machen können, sondern dass sie ganze Aufgabenfolgen in einem Projektpaket erledigen können. Also, ich möchte nächstes Jahr 2 Wochen nach Kolumbien fahren. Ich habe folgende Orte, die ich besuchen will oder lass mir die besten vorschlagen. Mein Budget ist das folgende. Ich möchte ein paar Leute besuchen. Ich möchte in 2 Restaurants essen. Mach mir die Reise und buch sie. Und dann kriege ich wahrscheinlich nach ein paar Minuten spätestens die gesamte Reiseplanung zugestellt. Alles ist gebucht, weil meine Zahlungsmittel mit diesem Modell verbunden sind. Und wenn ich möchte, kann das auch während meiner Reise auf Social Media posten, wenn ich das verbunden habe und zulasse. Und alles ist erledigt. Und das ist natürlich ein ganz anderer Schritt, weil hier wirklich Handlungszusammenhänge, Handlungsabläufe durch ein solches Modell übernommen werden können. Und das, was jetzt vorgestellt worden ist als erstes Exemplar auf der CES in Las Vegas, der Elektronikmesse Anfang des Jahres, ist der Rabbit. Sieht aus ein bisschen wie so ein Retro Nintendo-Spiel, mit dem man sprechen kann und dem man eben solche Aufgaben geben kann. Und der erste Schub war innerhalb von Kürze ausverkauft, weil die Menschen natürlich total neugierig sind, ob das jetzt wirklich so klappt. Ich glaube, bis das eine generelle Anwendung ist, wird das noch ein paar Jahre dauern. Aber daraufhin werden wir natürlich zugehen, dass diese individualisierte Assistenz, die jeder Mensch dann haben wird, für uns ganze Projekte erledigt und nicht nur einzelne Aufgaben, die wir jeweils über Klick dann aktivieren und ihm zuweisen.
Sehr interessant. Und könnte es auch sein, dass irgendwann zum Beispiel Bots mit Bots sprechen? Also, dass mein Bot ihren Bot kontaktiert, ob sie nächste Woche Zeit haben für eine Podcastaufnahme?
Ja, klar. Das glaube ich ganz sicher, dass das passieren wird. Und das geht ja theoretisch auch jetzt schon. Ich kann ja in verschiedenen E-Mail-Programmen jetzt schon KI-Unterstützung nutzen, wo die KI mir eigentlich die Antwort auf eine E-Mail schreibt. Und wenn mein E-Mail-Partner oder meine E-Mail-Partnerin auch so ein KI-Unterstützungsprogramm hat, dann antwortet die auch KI-generiert auf meine KI-generierte Antwort. Und dann sprechen Bots mit Bots irgendwann. Das ist grundsätzlich ja auch möglicherweise gut. An einer bestimmten Stelle müssen wir uns nur fragen, wo entscheidet denn dann wer noch darüber, was daraus jetzt folgt aus dieser Kommunikation? Und da kommt natürlich dann schon der einzelne Mensch ins Spiel und muss dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Aber die Aushandlung von Terminen zum Beispiel zwischen 2 Menschen und deren Kalendern, das kann vollautomatisiert alles laufen. Und das geht ja auch jetzt schon.
Wenn wir jetzt stärker in die Vision reingehen, ich meine, könnte es irgendwann sein, wie zum Beispiel in diesem Film Her? Also jeder kennt den aus dem Jahr 2013, wo ein Mann sich in sein Betriebssystem verliebt. Das ist ja schon sehr dystopisch irgendwie.
Es ist dystopisch und es ist auch utopisch. Ich glaube, also am Anfang, ich habe den Film gesehen, habe am Anfang gedacht, das ist ja wirklich interessant, wenn ich auf jeder U-Bahnfahrt mal kurz per Sprache mit meinen E-Mails kommunizieren könnte und das alles erledigen könnte, ohne einmal auf das Telefon zu gucken, das fände ich ja schon mega. Es wird dann dystopisch, wo es darum geht, dass er sich wirklich verliebt. Das auch, weil Scarlett Johansson dieses Operating System spricht, das hilft wahrscheinlich. Und dann feststellt, dass es hunderte von anderen Menschen gibt, die auch in dieses Operating System namens Samantha verliebt sind. Und das ist dann eine ziemliche Ernüchterung für den Hauptdarsteller, Joaquin Phoenix, alias Theodore Wombly. Und insofern glaube ich, es gibt immer beide Seiten bei jeder Entwicklung. Aber dass wir in diese Richtung uns bewegen, das denke ich ganz sicher. Sie können ja jetzt schon, wenn Sie die App von ChatGPT runtergeladen haben, können Sie ja so einen kleinen Kopfhörer anklicken. Und dann können Sie, statt reinzutippen in die Eingabemaske, mit ChatGPT reden. Und Sie können sich eine Stimme aussuchen, weiblich, männlich, hoch, tief, die Ihnen dann antwortet. Und da kann man lange Konversationen mit der KI haben. Insofern ist das nicht mehr so weit davon entfernt.
Auch eine Anwendung von solchen KI-Beziehungen sozusagen sind sogenannte KI-Freundinnen. Wir hatten da letztens auch eine Podcast-Folge darüber, die kann man auch anhören auf unserem Kanal. Und zwar sprechen vorrangig männliche Nutzer im Internet mit virtuellen Frauen, die künstliche Intelligenz generiert hat. Also sie chatten da hin und her, meistens sind das Sexnachrichten, oft lassen sie sich auch Bilder schicken. Jetzt würde man ja denken, das kann auch ein sehr großes Potenzial sein, nämlich dass einsame Menschen, einsame Männer oft auch Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner haben. Was würden Sie sagen, wird die künstliche Intelligenz die Art, wie wir Beziehungen führen, grundlegend verändern? Oder ist das eher so ein Randphänomen, dass Menschen mit KIs Beziehungen eingehen?
Ich denke, da steckt eine Menge an Veränderungspotenzial drin. Wir sehen das auch in Japan, dass dort sogar schon künstliche Figuren und Avatare geheiratet werden und so. Also das ist eine Entwicklung, die ich persönlich jetzt für mich nicht so naheliegend finde. Aber ich glaube, dass wir Beziehungen aufbauen, auch zu KI-Persönlichkeiten, das wird auf jeden Fall passieren. Denn in der Geschichte der Menschheit kann man sehr genau sehen, dass das immer wieder passiert ist. Also wir neigen dazu, die Technologie zu vermenschlichen, uns darin jemanden vorzustellen, der uns versteht. Es gab ein ganz berühmtes Beispiel Mitte der 60er Jahre, da hat der deutsch-amerikanische Computerwissenschaftler Joseph Weizenbaum ein Computerprogramm entwickelt. Das war noch keine KI, wie wir sie heute kennen. Es war ein regelbasiertes System, mit dem Menschen chatten konnten. Und der Name des Systems war Eliza. Und Eliza konnte eigentlich als eine Art Psychotherapeutin mit den Menschen kommunizieren. Und die fanden das super, die Menschen. Die haben sich dahingesetzt und fanden das total angenehm. Sogar Weizenbaums eigene Sekretärin hat den Forscher irgendwann gebeten, den Raum zu verlassen, weil sie private und sehr intime Dinge mit Eliza zu besprechen hätte und er jetzt nicht stören solle, bitte. Und das zeigt eben, wie wir uns da reindenken können und wie wir Maschinen und Technologie anthropomorphisieren, also vermenschlichen. Und das stelle ich mir bei der KI natürlich noch viel deutlicher vor. Und ich glaube, dass das auch in manchen therapeutischen Dimensionen ganz hilfreich sein kann, auch gegen Einsamkeit durchaus nützlich sein kann, mit einer Einschränkung oder einem großen Aber. Menschliche Beziehungen sind ja oft Beziehungen, in denen es Reibung gibt, in denen es Konflikte gibt, Friktionen gibt. Und die sind auch gut, weil wir lernen daran ja. Und irgendwie ist eine Beziehung, wo es nie Reibung gibt, auch langweilig. Und insofern glaube ich, dass das so der Punkt ist, wo man gucken muss, wie schärfen wir noch unsere Möglichkeit und unsere Bereitwilligkeit, uns manchmal auch mit anderen Meinungen, mit anderen Haltungen, mit einer Krise, einer Beziehungskrise auseinanderzusetzen, die natürlich mit einer KI nicht entsteht, weil die eigentlich immer so go with the flow macht und immer uns auch ein bisschen nach dem Munde redet.
Das stimmt, derzeit ist die KI ja noch recht willenlos und hat wenig eigene Meinungen. Frau Meckel, vielen Dank für diese Podcast-Aufnahme. Es wäre sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen.
Ich danke für die Einladung, Frau Breit.
Und ich hoffe, auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, hat dieser Podcast gefallen. Und ich sage wie immer dazu, wenn ihr Anregungen oder Feedback für uns habt, dann freuen wir uns natürlich über ein E-Mail an zukunft@derstandard.at. Und natürlich freuen wir uns auch immer über eine gute oder sagen wir so die beste Bewertung. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel mit einem Abo tun oder indem ihr Standard-Supporterinnen und Supporter werdet. Alle Informationen dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Und nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Ich bin Lisa Breit und produziert wurde diese Folge von Christoph Neuwirth. Bis bald.
Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Mit der privaten Gesundheitsversicherung der Allianz. Bereit fürs Leben. Allianz.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.